Sag mal so, es ist eine neue, ungewohnte Situation für mich. Ich war jetzt seit 2020 Weltrekordhalter. Ist niemand rangekommen und jetzt kommt der Joel, haut da so einen raus. Ist geil.
Also wir sprechen hier ja oft von Zielgerade und so weiter und so fort, aber jetzt geht's wirklich, wirklich schnurstracks auf den Eiffelturm zu. Wir können ihn praktisch schon sehen, Philipp.
Ja, wir sind in der vorletzten Folge hier beim Team Deutschland Paralympics Podcast und Ende August starten sie ja dann endlich die Paralympischen Spiele in Paris.
Und wir, das sind Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, wir werden auch in dieser Folge unterstützt und präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und wir sprechen heute mit einer der deutschen Goldhoffnungen für 2024 und das direkt in zwei Disziplinen, im Weitsprung und über die 100 Meter. Hallo und herzlich willkommen, Leon Schäfer.
Hallo, hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein kann.
Wie findest du so eine Formulierung Goldhoffnung? Ist das geil oder nervt das dann irgendwann eher?
Weder noch. Ich kann es verstehen, woher es kommt. Und ich meine, ist ja auch nicht ohne Grund so. Deswegen alles cool, was das angeht. Ja, nerven nicht wirklich. Nein, ich kann es verstehen. Ich bin cool damit.
Das heißt, es ist für dich jetzt nicht wirklich Druck, sondern eher Anerkennung oder alles.
Sowohl als auch. Doch, schon so ein bisschen von beidem, aber die Anerkennung überwiegt auf jeden Fall.
Was macht sonst so das Thema Anspannung? Ich meine, jetzt sind so die letzten Testwettkämpfe, Einkleidung steht an, all solche Themen, die das Ganze natürlich immer präsenter machen. Wie gehst du so damit um aktuell?
Ist eine Vorfreude auf jeden Fall bei mir. Langsam kommt so ein bisschen wieder dieser Flavor der Spiele auf. Ich sitze noch ein bisschen in, dementsprechend ist das Ganze jetzt noch nicht am Hochkochen. Aber ja, definitiv. Ich sag mal so, es liegt langsam in der Luft. Mit Olympia jetzt vorher natürlich auch schon. Darauf bin ich auch sehr, sehr gespannt. Freue ich mich sehr drauf, die ganzen Wettkämpfe zu sehen. Und ja, es ist einfach eine Art von Vorfreude auf jeden Fall.
Jetzt haben alle Leute da draußen schon mal deine Stimme gehört, kennen vielleicht auch deinen Namen, haben aber vielleicht auch nicht alle Fakten irgendwie so parat und noch nicht alles über dich so richtig auf dem Schirm. Deswegen wollen wir, bevor wir weiter reinstarten, noch mal kurz ein paar Infos allen Zuhörenden hier mit an die Hand geben und dir, Dorian.
Genau, wir sprechen heute mit Leon Schäfer, 27 Jahre alt, geboren in Burgwedel. Das liegt bei Hannover. Mittlerweile lebt Leon seit vielen Jahren in Leverkusen, hat die Leichtathletik, also den Weitsprung und die 100 Meter, ja, zum Beruf gemacht, studiert nebenbei in Köln BWL. Das Ganze eher so ein bisschen auf Eis gelegt, während jetzt die Hochphase der Paralympics anläuft. Mit 12 Jahren hatte Leon die Diagnose bekommen, Knochenkrebs, und ist jetzt am rechten Bein oberhalb des Knies amputiert. Die größten Erfolge: Weitsprung-Weltmeister 2019, 2023 und in diesem Jahr auch 2024. WM-Gold über die 100 Meter in diesem Jahr und mit der 4x100-Meter-Staffel 2017. Dazu noch Silber im Weitsprung bei den Paralympics 2021 und Bronze über die 100 Meter. Und dazu noch die persönliche Auszeichnung: Leon ist im letzten Jahr zum Parasportler des Jahres in Deutschland gewählt worden.
Eigentlich, Leon, hatten wir auch noch bei den Erfolgen Weltrekord im Weitsprung stehen. Haben uns schon gefreut, das sagen zu dürfen. Und der wurde aber jetzt letztens irgendwie abgeluchst. Und das ausgerechnet beim Heim-Event in Leverkusen, und zwar von Joël de Jong aus den Niederlanden. 42 Zentimeter hat der deinen alten Weltrekord überboten. Das ist eine ganz schöne Ansage. Was hast du gedacht, als er den da rausgehauen hat?
Ja, auf jeden Fall eine ordentliche Ansage, wie du sagst. Habe ich auf jeden Fall nicht mit gerechnet, kam sehr, sehr überraschend. Ist geil. Zeigt so ein bisschen, in welche Richtung es gehen kann. Und ich sage mal so, es ist eine neue, ungewohnte Situation für mich. Ich war jetzt seit 2020 Weltrekordhalter. Ist nie jemand rangekommen und jetzt kommt der Joel, haut da so einen raus. Ist geil. Zeigt so ein bisschen dieses. Sag mal, ist auch noch relativ jung, 22, neue Generation gegen ein bisschen ältere Generation, etablierte Generation. Ich freue mich, ist geil, beflügelt das Ganze und ja, hebt auch einfach immer mehr das Niveau, auf dem wir uns befinden.
So wie du klingst, würde ich jetzt aber auch denken, dass du dann einer bist, der sich mit dem Konkurrenten mitfreut und auch mehr oder weniger der erste Gratulant ist. Würdest du das so unterschreiben?
Der erste Gratulant auf jeden Fall nicht. Ich sag mal so, ich bin schon gerne Weltrekordhalter, fühlt sich schon gut an. Dementsprechend war ich da jetzt nicht in der ersten Reihe am Gratulieren. Aber definitiv, irgendwo freue ich mich mit ihm, weil ich ja aus erster Sicht sehe, wie gesagt, das Niveau einfach, was wir haben, in welche Richtung es gehen kann. Und ich habe angefangen, beziehungsweise es fortgeführt, nicht angefangen, sorry, angefangen im Sinne von der erste über 7 Meter zu springen. Aber ich meine, wir haben die Grenzen immer verschoben, auch meine Vorgänger schon. Und der Joel hat damit jetzt wieder einfach einen ganz neuen Meilenstein gesetzt. Und jetzt bin ich sehr, sehr erfreut, ihm folgen zu dürfen, was das angeht, aber dann natürlich auch im Endeffekt wieder einen draufzusetzen.
Ihr seid aber ja nicht nur zu zweit. Es kommt auch noch der Däne dazu, Daniel Wagner, auch einiges über die 7 Meter gesprungen. Siehst du das dann auch eher als Dreikampf oder was erwartest du da jetzt für einen Wettbewerb dann da in Paris?
Ich sag mal so, bei den Paralympics ist mehr oder weniger mit allen zu rechnen. Wir alle sind aus einem Grund da, wir alle haben hart trainiert, dass wir da sind und jeder hat irgendwie irgendwo was drauf. Dementsprechend denke ich, sind, wie gesagt, mehr oder weniger alle, die dort teilnehmen, in der Lage, auch die Dinger zu gewinnen. Und ich denke auch, bin mir ziemlich sicher, dass jeder mit dem Mindset da rangeht. Dennoch, ja, versuche ich bei Competitions immer mein Ding zu machen. Und das war jetzt wieder so eine coole Situation, muss ich sagen. Dementsprechend habe ich es auch irgendwo gut aufgenommen, dass es jetzt beim Heimspiel hier passiert ist. Bei unserem Wettkampf, bei dem Wettkampf, wo ich quasi zu Hause bin, einfach im Sinne von, dass er jetzt einfach einen vorgelegt hat. Und ich war lange nicht in der Position, wie ich eben gesagt habe, 4 Jahre Weltrekordhalter, jemanden in dem Sinne zu jagen. Und dementsprechend ist es eine neue Situation und ich freue mich auf die Situation.
Wie bewertest du diese neue Situation mit Blick auf Paris? Ist das für dich von Vorteil oder von Nachteil, jetzt in dieser Herausfordererrolle zu sein und dass vielleicht auch so ein bisschen dieser mediale Fokus natürlich jetzt eher auf ihm liegt?
Ja, zum Fokus kann ich nichts sagen, da keine Ahnung, wie sich das auswirken wird. Das muss er im Endeffekt handeln. Ist für ihn auch eine neue Situation, das ist klar. Tatsächlich habe ich mir darüber jetzt noch nicht so Gedanken gemacht. Ich versuche gerade die Situation, wie sie jetzt ist, zu sehen und noch nicht zu viel an Paris zu denken. Ja, ich denke, es wird sich einfach alles da zeigen und im Endeffekt denke ich, wissen wir, zumindest wir, die wirklich im Sport sind, wissen, dass es an diesen Wettkampftagen, würde ich sagen, zum größten Teil um das Mentale geht. Wer ist mental ready? Wer ist mental heute einfach am Start? Und wie gesagt, bei körperlich sind wir alle in der Lage, hier zu performen, da zu performen. Dementsprechend denke ich, wird sich das zeigen in den nächsten Wochen und letztendlich erst dann am Wettkampftag.
Physisch hast du gesagt, seid ihr alle da. Da ist der Fokus natürlich auch, sich nicht zu verletzen. Jetzt hast du gerade das Mentale angesprochen. Ist das was, was du dann auch, wo du deinen Fokus jetzt drauf setzt? Oder wie sieht es bei dir aus für die kommenden Wochen? Worauf spezialisierst und fokussierst du dich?
Das Mentale spielt immer eine Rolle. Ist nicht so, dass ich sage, jetzt konzentriere ich mich besonders darauf. Ich denke, ja, die Wochen, die Monate vorher sind essentiell einfach. Die leiten einen dahin, führen einen dahin, um dann letztendlich ja, ready zu sein, um abzuliefern. Der Fokus jetzt liegt auf jeden Fall noch ja, so ein bisschen an den kleinen Stellschrauben. Mein Start offensichtlich, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Da können wir auf jeden Fall noch gut was rausholen. Und im Weitsprung geht es jetzt auf jeden Fall auch darum, nochmal richtig schön reinzukloppen, sage ich mal so. Es bringt nicht, wie gesagt, nochmal ein bisschen mehr einfach zu tun, nochmal ein paar Prozent rauszuholen. Natürlich alles mit Auge hinsichtlich des Körpers. Wir wollen jetzt auch nicht mehr zu viel pushen, weil, wie ihr schon gesagt habt, ist jetzt auch nicht mehr lang. Jetzt geht es einfach darum, die wichtigen und richtigen Entscheidungen zu treffen.
Eine Woche vor den Paralympics startest du noch beim Diamond League Meeting in Lausanne. Ist das dann schon so ein bisschen so ein Spagat, den man versuchen muss zwischen wirklich letzte Generalprobe und alles raushauen, aber eben sich dann, wie du schon sagtest, nicht verletzen und nicht überpacen?
Würde ich schon sagen, auf jeden Fall ist das ein Spagat, den man da machen muss, definitiv. Jetzt bei dem Wettkampf ist natürlich für uns ein sehr, sehr großer Wettkampf, ein geiler Wettkampf vor allen Dingen auch. Der wird sehr, sehr Spaß machen. Und ich denke aber, es wird sehr, sehr wichtig für uns alle einfach sein, weil eine Woche später die Paralympics starten. Ja, da jetzt nicht zu viel reinzuhauen, um nicht irgendwie Körner unnötig zu verpulvern, die dann eine Woche später irgendwo fehlen oder deutlich wichtiger werden, sagen wir so.
Danach geht es für dich dann nochmal nach Nizza, auch zum Team und dann Ende August ins Deutsche Haus. Und dann haben wir nochmal kurz für alle die dich da genauer unter die Lupe nehmen wollen, die Daten rausgesucht. Stand jetzt Weitsprungfinale am 31.08. und 100-Meter-Finale am 2.09. Da könnt ihr also alle reinschalten und gucken, wie es klappt. Und vor allen Dingen ist dann ja die Frage, ob Gold am Ende dasteht. In Tokio 2021 hast du Silber geholt und hast gesagt, es hat sich auf jeden Fall wie eine Niederlage angefühlt. Denn auch da warst du eigentlich schon Goldfavorit so ein bisschen und hast aber auch so ein bisschen davon gesprochen, dass da eine Spur Überheblichkeit dabei war. Wie entgegnest du dieser Überheblichkeit dann dieses Jahr? Was machst du dieses Jahr da anders?
Ja, das Ganze damit ist Tokio gemeint, die Wettkämpfe dort, die Erfahrung dort. Danach ist auf jeden Fall, sage ich mal, was losgegangen im Sinne von, dass ich als Athlet nochmal mehr gereift bin. Wirklich mehr geguckt habe, okay, wo befinde ich mich, was kann ich besser machen, was kann ich noch rausarbeiten, wo habe ich mich vielleicht zu sicher geglaubt. Und dementsprechend ist dieses Jahr einfach ein anderes. Ich bin ein anderer Mensch geworden, ich bin ein anderer Athlet geworden und kenne meine Position besser in dem Sinne, dass ich sage, es kann alles passieren. Und gerade in so einem olympischen Jahr, sieht man auch bei den Olympioniken jetzt gerade in der Leichtathletik, ich komme aus der Leichtathletik, deswegen gucke ich da viel drauf, holen einfach alle wirklich alles aus sich raus, um ready zu sein, um zu zeigen, ey, ich bin heiß auf diesen Wettkampf und bereit zu performen. Und dementsprechend mache ich mir selbst nicht so einen Druck. Der Druck war Tokio auf jeden Fall ziemlich hoch bei mir selber, einfach persönlich, den ich mir gemacht habe. Und versuche das Ganze ein bisschen gelassener zu sehen, in erster Linie. Und dann aber auch, was ich eben schon sagte, kommt es im Endeffekt darauf an, was an diesem Tag passiert. Und ich gebe einfach das Bestmögliche, was ich kann, um an diesem Tag dann bestmöglich vorbereitet zu sein.
Wir haben jetzt jede Menge über den Weitsprung gesprochen. Du bist im Mai aber ja schließlich auch Weltmeister über 100 Meter geworden. Wie gehst du das an? Ist das so 50-50, was so ja, den mentalen Fokus angeht, den Trainingsaufwand angeht? Oder hast du da doch dann so die Hauptdisziplin und die andere ist mehr so nebenbei, wenn man das einen Weltmeister fragen darf in beiden Disziplinen?
Ja, nebenbei ist auf jeden Fall nicht so passend, weil nebenbei reicht auf jeden Fall nicht.
Nee, du weißt, was ich meine.
Natürlich, klar. Also ich sag mal so, nach letzter WM in Paris, habe ich mir auf jeden Fall das Ziel gesetzt, im Weitsprung schon relativ früh auf einem guten Niveau zu sein, um dann noch mehr und länger mich auf den Sprint fokussieren zu können. Das hat jetzt zu Probe zu der WM ziemlich gut geklappt. Ich denke einfach, also ich habe mich jetzt gerade im Winter im Sprint auf jeden Fall nochmal auf ein besseres Level gehoben. Im Weitsprung hatte ich dieses Level schon, aber habe es jetzt nochmal ein bisschen konstanter gemacht. Zumindest es versucht, es konstanter zu machen. Und um ehrlich zu sein, habe ich mir so den Flachplan, sage ich mal, für Paris, wie ich das einordne, noch nicht zu Ende geschmiedet. Ich bin jetzt gerade wirklich dabei, dass ich sage, im Training, ich lege auf beide sehr, sehr viel Wert. Ich versuche einfach generell eine sehr, sehr hohe Qualität ins Training zu bringen, in beiden Disziplinen. Und wie ich da im Endeffekt mental rangehe, weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich für beides ready sein werde. Und mein Ziel ist es definitiv so abzuliefern, beziehungsweise so nach Hause zu gehen, wie ich aus Kobe nach Hause gegangen bin.
Also mit Gold um den Hals quasi, um das schon mal hier direkt vorwegzunehmen. Du hast ja auch schon gesagt, genau am Sprint, dass du zum Beispiel deinen Start noch verbessern willst, dass da noch Potenzial ist. Der Sprint ist aber ja auch so ein bisschen mehr immer Show als der Weitsprung. Hast du auch so ein bisschen, ich sag mal, bedient, wenn man das so sagen kann, vor dem Start, wenn die Kamera so von Athlet zu Athlet geht, quasi hast du ein bisschen posiert. Ist dir das was dir entgegenkommt? Spielst du da gerne mit bei so Spielchen? Ist ja auch so ein bisschen was, ne? Dann guckt man ja links, rechts, wenn die Starter neben einem sind. Sieht man ja aus dem Augenwinkel, egal wie sehr man nach vorne starren will und sagt, die beachte ich jetzt nicht, kriegt man es ja trotzdem mit, was die da neben einem machen. Spielst du da so ein Spiel gerne mit? Ist das für dich überhaupt ein Psychospielchen?
Ja, kann man Psychospielchen nennen. Ich nutze dieses Wort für mich selber nicht. Sind einfach Mental Games, würde ich sagen. Die gehören dazu. Definitiv sind sie vorhanden. Ich denke, in jeglicher Sportart gibt es diese Art von Mental Games. Je höher es im Niveau geht, umso mehr, würde ich sagen. Und ich sag mal so, ich versuche bei Competitions immer sehr, sehr bei mir selbst zu sein und nicht wirklich viel drauf zu geben, was um mich herum passiert, was meine Konkurrenten machen, weil im Endeffekt habe ich darauf keinen Einfluss. Ich kann versuchen, sie aus ihrer Bahn zu bringen, indem ich irgendwie da was versuche, was sie verunsichert oder aus dem Rhythmus bringt. Aber dadurch verlasse ich auch irgendwo meinen Rhythmus. Und mein natürlicher Rhythmus ist einfach bei mir zu bleiben und nicht irgendwelche Spielchen zu spielen. Dementsprechend, ja, sind das so Geschichten, kann ich mitmachen, aber ich brauche sie nicht.
Das heißt aber, das machst du auch, wenn dann sowieso immer spontan. Du hast nicht wie, alle kennen es ja irgendwie noch von Usain Bolt, dass er immer den gleichen Move macht, gemacht hat nach dem Sieg. Oder dass, ich glaube, dies mit den Augenbrauen, die so glatt gezogen, bevor er gelaufen ist und so. Das war ja so eine Geste irgendwie, ne? So ist es bei dir aber nicht. Du sagst, komm, wenn die Kamera kommt, vielleicht mache ich was, vielleicht nicht. Oder kannst du dir exklusiv was verraten, was du quasi dir schon überlegt hast?
Tatsächlich war es die letzten Jahre immer so, dass ich relativ spontan meine Moves da gewählt habe. Dieses Jahr in Kobe habe ich mir was überlegt für einen Sprint. Hat man ja auch gesehen. Das werde ich, denke ich, schon beibehalten. Dieses Pusten in meine Fäuste, das ist auf jeden Fall, ja, was sich gut anfühlt, hat mich in dem Moment beflügelt, dabei bleibe ich.
Sehr gut.
Altbewährtes sollte man da auf jeden Fall beibehalten. Wir wollen an dieser Stelle ganz kurz uns bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
Und im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und eben vom Team Deutschland Paralympics. Und so schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Leon, wir haben im Vorfeld mit Ex-Paralympicstar Heinrich Popov über dich gesprochen. Euch verbindet ja ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und der hat uns erzählt, dass ihr beide Jungs von der Straße seid und ja, in einfachen Verhältnissen groß geworden seid. Wie genau meint er das? Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie ist der kleine Leon damals in Bremen groß geworden?
Ja.
Wo sollst du anfangen?
Wo soll ich anfangen? Die Geschichte ist lang. Nee, wie Heinrich schon sagt, was er damit auf jeden Fall meint, ist, was du eben auch schon gesagt hast, dass wir definitiv in ja, nicht unbedingt den besten Verhältnissen aufgewachsen sind, einfach was unsere Surroundings anging. Die Gegenden, in denen wir gelebt haben, die Orte, wo wir aufgewachsen sind, wo wir uns viel rumgetrieben haben. Ich war als Kind auf jeden Fall viel draußen unterwegs. Ich denke mal, gerade damals zu meiner Jugend war das auch irgendwo noch ein bisschen normaler als heutzutage, dass alle vor ihren iPads zu Hause sitzen. Aber ja, ich habe einfach immer draußen gekickt, ich habe viel Sport getrieben, mich mit meinen Jungs getroffen, draußen auf Spielplätzen unsere Zeit verbracht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Heinrich damit meint. Und bei ihm ist es auf jeden Fall ähnlich gewesen, dass er sich viel draußen rumgetrieben hat und da irgendwo so der Mittelpunkt des Lebens stattgefunden hat. Wie gesagt, Sport hat auf jeden Fall immer eine sehr, sehr große Rolle bei mir gespielt. Wenn es nicht gerade das Handball- oder Fußballtraining war, dann auf jeden Fall draußen viel, viel zum Kicken getroffen. Ich habe auch Tischtennis sehr, sehr gerne gespielt. Da waren wir öfter am Freizeit. So ein Jugendfreizeitzentrum kennt, glaube ich, auch jeder, gibt es überall, wo die Kids einfach ihre Zeit verbringen, gemeinsam sich treffen und ja, Spaß haben im besten Fall. Und genau, so bin ich groß geworden, bis ich dann mehr oder weniger nach Leverkusen gezogen bin und alles ein bisschen strukturierter geworden ist, im Sinne von mehr Fokus auf den Sport. Und ja, das hat meine Leistung im Endeffekt dahin gebracht, wo sie heute sind.
Also Kurzfassung vom Bolzplatz ins paralympische Rampenlicht. Würdest du denn sagen, es gab in deiner Jugend auch ja so entscheidende Momente, wo du auch auf die schiefe Bahn hättest kommen können? Oder war das in deiner Jugend eigentlich kein Thema und kein Problem in Anführungsstrichen?
Kommen können, definitiv, definitiv. Muss aber sagen, mich als Also gerade durch den Sport, weil ich einfach wusste, da liegen meine Stärken, war es so, dass ich mit den Sachen, mit den Dingen, die Jungs, die wirklich tagtäglich auf der Straße waren, nicht viel zu tun hatte. Der Sport war da irgendwo meine Stütze und dadurch hatte ich einfach auch ein anderes Mindset, im Sport wirklich was zu schaffen, zu kreieren und nicht ja, auf der Straße zu hängen und da irgendwie mein Geld zu verdienen durch krumme Sachen. Deswegen hat mich das nie wirklich angesprochen. Ich hatte mit so Jungs zu tun, aber wie gesagt, das war eher ein Zeitverbringen im Sinne von, dass man zusammen Spaß hatte, aber es ging bei mir tatsächlich nie um irgendwie so welche Geschichten, dass ich sage, ich will damit zu viel zu tun haben. Dafür war mir der Sport zu lieb, zu viel wert einfach, ja.
Bist du stolz auf den Weg, den du gegangen bist?
Auf jeden Fall, definitiv. Mag vielleicht wie so ein Klischee klingen, aber es ist so, wenn man aus so welchen Verhältnissen kommt, sieht man viel und weiß auch oft, wie es in so Situationen endet, wo die Leute im Endeffekt landen. Und was ich trotz diesem nicht in Erfüllung gegangenen Fußballtraum noch gemacht habe mit diesem Schicksal, was ich bekommen habe, bin ich sehr, sehr stolz drauf, ja.
Sport als die eine Stütze und Familie ja bei dir so ein bisschen als die andere Stütze, also Familie, die dir sehr wichtig ist. Wie vereinbarst du das jetzt als Leistungssportler? Weil da ist man so viel unterwegs, hat eigentlich wenig Zeit für die Stütze Familie oder für den Part, für die Säule Familie. Sind die immer dabei?
Ja, die sind definitiv immer dabei. Meine Family ist mein größter Support und geben mir sehr, sehr viel Kraft. Wie du sagst, eine sehr, sehr wichtige Stütze. Schon immer in meinem Leben, gerade speziell durch die Krebszeit nochmal deutlich stärker und wichtiger geworden. Die fiebern auf jeden Fall immer auf den Livestreams mit. Bei vielen Wettkämpfen waren sie jetzt noch nicht dabei. Tatsächlich, ist das aber auch so ein bisschen, weil ich das auch oft nicht möchte, weil sowas lenkt halt auch immer ein bisschen ab. Muss man, in so Situationen muss man, ja, die muss man so ein bisschen trainieren, sage ich mal. Dass man darauf dann nicht zu viel Wert legt und trotzdem guckt, dass man an dem Wettkampftag komplett bei seiner Competition ist im Wettkampf und nicht guckt, wo die Familie jetzt steht und ja, sich da drinnen quasi zu viel verfängt. Dementsprechend war das bislang noch nicht so oft der Fall. Letztes Jahr bei der WM hat es mir auf jeden Fall geholfen. Wird dieses Jahr in Paris auch wieder so sein. Und ja, sonst, wie gesagt, sehr viel vor den Streams. Und dann ist das aber an sich der beste Support, den ich bekomme.
Da geht es vor allen Dingen um deine Mama und deine beiden Schwestern. Das heißt, da sind alle Tickets für Paris gebucht. Und du weißt schon, wo du hinwinken musst ins Publikum. Du weißt schon, wo sie sitzen werden.
Alles gebucht, auf jeden Fall. Wo ich hinwinken muss, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das weiß niemand, denn also bislang gibt es noch keine Sitzplatzzuordnung bei den Tickets. Ja, nicht ganz so geil gemacht. Ich denke, das wird schon erst vor Ort klären, aber auch das sollte kein Problem sein.
Dann hoffen wir mal, dass sie genau der gleiche Glücksbringer sind, der sie dann auch letztes Jahr in Paris waren. Mit dem Ort hast du dann entsprechend schon gute Erfahrungen verknüpft. Du hast es eben schon angesprochen, die Krebsdiagnose im Alter von 12 Jahren. Da warst du eigentlich mittendrin im Traum Profifußball irgendwann mal, ne? Soll es eigentlich in die großen Stadien gehen, oder in die großen Fußballstadien, muss man ja sagen, weil in den großen Stadien bist du jetzt auch. Dann aber eben diese Nachricht, Knochenkrebs. Wie erinnerst du dich an diese Zeit zurück? Als 12-Jähriger nimmt man das ja schon sehr bewusst wahr. Wie war das für dich damals?
Ja, also ich muss sagen, als die Diagnose wirklich kam, meine Mutter hat es mir gesagt, weil ich noch genau war mit zu Hause und ich denke mal, dass sie vorher einen Anruf bekommen hat. Erst wusste ich gar nicht, was das Ganze jetzt bedeutet, was das mit sich bringt. Habe es dementsprechend relativ entspannt genommen, weil ich einfach keinen Plan hatte, was auf mich zukommen wird. Krebs hat man, also hat mit 12, glaube ich, beschäftigt man sich da nicht so viel mit. Ich habe es vielleicht mal irgendwo, I don't know, im Fernsehen gesehen, wenn irgendjemand Krebs hatte. Dementsprechend war das noch relativ neutral. Eine Woche später ging es dann ziemlich schnell bei mir ins Krankenhaus, ging direkt los mit Chemotherapie. Und ja, das war dann so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt eine neue Situation, in der ich mich befinde. Wie gesagt, hatte logischerweise keine Erfahrung damit. Und dementsprechend war es alles neu. Bin aber relativ gut mit dieser Geschichte umgegangen. Familie war natürlich, wie gesagt, in der Situation auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe mir nicht wirklich anmerken lassen, beziehungsweise zu der Zeit war es auch einfach für mich so, dass es alles nicht so schlimm ist. Und das hat auf jeden Fall der ganzen Situation geholfen. Dementsprechend hat meine Familie auch so auf mich reagiert. Und ja, gemeinsam haben wir das durchgestanden. Es ist natürlich nicht einfach, gerade in dem Alter. Dennoch denke ich bis heute, und das sage ich auch immer, dass es meiner Meinung nach besser ist, wenn man das so sagen kann, je jünger man ist, weil man einfach noch adaptiver ist und noch nicht so festgefahren ist in seinen Wegen. Und ja, dementsprechend, wenn man das so sagen kann, irgendwo anders leichter mit so Sachen umgehen kann.
Vor allen Dingen hast du ja relativ schnell, so wie wir das nachgelesen haben, den Fokus für dich wieder so gesetzt Richtung Sport. Du warst auf der Kinderkrebsstation, hattest einen Wunsch frei und hast dann irgendwie schon angefangen und hast gesagt, will ich jetzt einen Paraathleten treffen. Was ja schon direkt war, okay, ich bin mit der Situation, in Anführungszeichen, habe ich mich schon angefreundet und weiß, ich will jetzt Parasport machen und hast dann Markus Rehm getroffen, der ja auch noch aktiv ist, auch. Ja, Weitspringer ist und warst weiterhin Feuer und Flamme für den Sport, wahnsinnig schnell. Und jetzt fahrt ihr zusammen nach Paris. Also dieser Dreh in der Geschichte ist ja auch irgendwie Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall. Also mir war von vornherein klar, dass sobald ich mit dieser Krebsgeschichte, sobald die Situation einfach vorbei ist, dass ich wieder Sport mache, weil, wie ich eben schon gesagt habe, Sport von Anfang an hat einfach immer eine Riesenrolle bei mir gespielt, hat mir sehr viel gegeben. Und klar wusste ich nicht, in welche Richtung Sport es gehen wird. Ich habe zu Anfang der Therapie noch gehofft, dass es wieder zurück in den Fußball geht. Dem war dann logischerweise irgendwann nicht mehr so. Und dennoch ist dieser Wunsch, weiterhin Sport zu treiben, in mir erhalten geblieben. Und genau, wie du schon gesagt hast, ich habe dann Markus getroffen für ein Wochenende, bin mit meiner Mutter und meinem Prothesenbauer aus Bremen damals hier nach Leverkusen gekommen für ein Wochenende. Und ich hatte noch keine eigene Sportprothese, dementsprechend konnte ich nicht wirklich viel mitmachen. Aber dass ich da Markus gesehen habe, wie er mit seiner Blade umgeht, dass er schnell laufen kann, sprinten kann, weit springen kann und einfach agil ist, hat für mich gereicht, um zu sagen, okay, das will ich auch wieder machen. In erster Linie ging es tatsächlich bei mir ums Laufen nach der Amputation wieder. Ich will wieder schnell sein. Das hat mich angetrieben.
Wusste deine Mama in dem Moment schon, okay, der Junge ist weg, der zieht nach Leverkusen eines Tages?
Oh, gute Frage. Müsste man sie fragen? Ist eine gute Frage. Die muss ich immer stellen. Haben wir so noch nicht drüber gequatscht. Ich glaube nicht direkt in dieser Begegnung, in diesem Moment. Wahrscheinlich dann, als sie gemerkt hat, okay, im Juniorenbereich hole ich viele Medaillen, reiße ich viel. Und ich denke mal spätestens dann, wie es auch bei mir war, nach der WM 2015, als ich das erste Mal bei den Erwachsenen war, da war klar, okay, ich will mehr und um mehr rauszuholen, muss ich auch diesen Move einfach machen nach Leverkusen. Ja.
Und es hat sich ja gelohnt. Jetzt so rückblickend. Es war absolut die richtige Entscheidung.
Definitiv.
Du hast dieses Jahr auch ein Projekt für Kinder und Jugendliche begleitet, den Sportabzeichenwettbewerb und die Roadshow von der Sparkassenfinanzgruppe. Zusammen mit dem Zehnkämpfer Niklas Kaul ging es durch ein paar Städte und die Kids konnten sich mit euch messen. Bei dir jetzt in dem Fall im Standweitsprung. Was war die häufigste Frage von Kindern vor Ort? Was war da so ein Thema, was die interessiert hat?
Auf jeden Fall würde ich sagen, war das fast immer das Erste, wie das funktioniert, wie machst du das? Das ist so die gängigste Frage. Und dann kam aber einfach oft tatsächlich, ja, ich nenne es mal Anerkennung, im Sinne von, dass sie gesagt haben, boah, das ist cool. Wenn ich ihnen ein bisschen gezeigt habe, dann war es eher so ein euphorisches, cool finden dieser Sache. Und ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht mit den Kids.
Hast du die Kids auch mal gewinnen lassen oder bist du da immer deine 2,50 Meter gesprungen und hast dich umgedreht?
Nee, ich hab schon das rausgehauen, was ich konnte in dem Moment. Hab da nicht zurückgehalten, damit die Kids natürlich auch was haben, was sie ein bisschen jagen müssen.
War das auch so ein bisschen Motivation von dir dann, da mitzumachen? Du, der jetzt Kindern was geben kann, du hast damals von Markus Rehm quasi sowas bekommen, eine Motivation, egal ob die Kinder jetzt eine Prothese haben oder nicht, kann man ja trotzdem Vorbild sein, trotzdem ja Profisportler sein, der denen was vorlebt? Oder was war für dich so ein bisschen die Hauptmotivation?
Ja, doch, das passt schon ganz gut, definitiv. Also einfach den Kids mal eine andere Perspektive zeigen. Es kann immer schlimmer sein und selbst wenn es schlimmer ist, kann man immer noch alles Mögliche draus machen. Das liegt an einem selber und ja, ich mag es, mit Kids auf die Art und Weise zu interagieren.
Übrigens, wenn ihr da draußen das jetzt gerade hört und denkt, Mensch, diese Roadshow, das klingt doch echt geil. Leider schon vorbei. Leider hat Leon schon alle Termine abgehakt in seinem Kalender. Fokus natürlich jetzt auf Paris. Aber es gibt trotzdem noch Förderung. Es gibt die Möglichkeit, Geld zu gewinnen. Den Link dafür packen wir euch in die Shownotes. Schaut euch das mal an. Und das geht noch bis zum Ende des Jahres. Also könnt ihr in diesem Sportsommer mit Olympia und Paralympics da auch nochmal selbst am Ende einen kleinen Preis absahnen. Und damit sind wir dann wieder bei dir, Leon. Training, Studium haben wir angesprochen, Sportabzeichen, Roadshow, Werbekampagnen, wo du dein Gesicht reinhältst. Was macht so ein Leon Schäfer, wenn dann tatsächlich mal Zeit für Privates bleibt? Es scheint nicht viel Zeit zu sein.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das kann jeder, der so in so viel in eine Sportart reinsteckt, nachvollziehen. Jeder Athlet, jeder Sportler. Es nimmt schon viel ein, definitiv. Und ich beschäftige mich viel damit, meinen Körper bestmöglich in Stand zu halten und den auch durch meine Ernährung, durch meine Treatments, wie ich quasi ihm was zurückgebe, bestmöglich ja, vorzubereiten auf die Performances, die ich einfach vorhabe abzulegen. Und dementsprechend geht es viel um Physio, es geht viel um Mobility Sessions, den Sessions zu Hause, da nehme ich mir viel Zeit für. Mein Kochen habe ich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch nochmal meine Skills ein bisschen upgraded. Wie ich koche, was ich koche, was ich zu mir nehme. Und ja, es dreht sich schon sehr, sehr viel um den Sport. Und gerade in so Jahren, die jetzt so wichtig sind, geht auf jeden Fall viel dafür drauf und es bleibt nicht so viel für Sachen drumherum. Ich beschäftige mich viel mit mir selber. Guck einfach, dass ich, was ich vorhin eingangs schon angesprochen hatte, dass ich als Mensch, als Athlet einfach weiter wachse, dazulerne und alles optimiere.
Wenn du sagst, dazulernen, gibt es da auch Leute, zu denen du hochschaust? Hast du noch mit deinen 27 Jahren in deinem reifen Profi-Sportler-Alltag Vorbilder?
Also, ich bin kein Fan von diesem Wort Vorbilder. Dementsprechend, ich nutze für mich gerne das Wort Inspiration. Und Inspiration habe ich definitiv. Ich bin tagtäglich von Inspiration umgeben, von Menschen, die mich inspirieren. Und da gehört zum einen Markus zu, den ich beim Training sehe, der knapp 10 Jahre älter als ich ist und immer noch auf diesem Level performt, das hinlegt, was er hinlegt, immer noch den Drive hat. Das ist sehr, sehr inspirierend. Ein Johannes Floss aus meiner Trainingsgruppe ist inspirierend. Eine Irmgard ist inspirierend. Und definitiv gibt es Menschen, die mich inspirieren. Viele, viele Sportler, einfach von ihren Mindsets. Ein Cristiano Ronaldo. Also die Liste ist an sich unendlich, definitiv.
Und jetzt musst du hier noch natürlich trotzdem mal verraten, auch wenn du sagst, du legst den Fokus darauf, dich gesund zu ernähren. Was ist dein Cheat-Food? Wo sagst du, gut, jetzt bin ich privat, jetzt sind alle Wettkämpfe rum, jetzt gönne ich mir mal richtig.
Wow.
Nutella-Pizza.
Kann auch was, aber gehört nicht zu den Favorites. Tatsächlich Pancakes oder Crepes, so richtig geil, aber Nutella bist du nicht weit weg, auf jeden Fall. Gute Burger liebe ich auf jeden Fall auch. Süßkartoffelpommes sind oben mit dabei und geile Wings, Korean Wings. Die Koreaner haben das auf jeden Fall drauf.
Ja, guck mal, sehr gut. Von Weltmeister Leon Schäfer springen wir ganz kurz zur Weltmeisterin im Kanuslalom, Elena Lilik. Sie ist in der aktuellen Folge unseres Olympischen Partner-Podcasts, dem Team Deutschland-Podcast, zu Gast. Und Elena hat sich in einer harten nationalen Qualifikation durchgesetzt und ihren Startplatz für Olympia gesichert. Und das war auch entsprechend emotional für sie.
Ja, in dem Lauf habe ich eigentlich gar nichts gedacht und es ist einfach passiert und am Ende im Ziel hat man einfach nur noch gehofft, dass es irgendwie reicht. Es war wirklich bis zu den letzten beiden Toren extrem knapp und spannend und als Andrea durchs Ziel war und klar war, okay, sie fährt auf Platz 2 hinter mich, ich konnte nicht mehr. Ich bin einfach zu Boden gefallen, ich war durch mit den Nerven.
Die Ups und Downs auf dem Weg nach Paris und die familiäre Unterstützung sind natürlich Thema in der aktuellen Folge. Außerdem erklärt Elena, wie es sich anfühlt, plötzlich selbst ein Vorbild zu sein. Sie nutzt das Wort. hört also mal in die aktuelle Folge vom Team Deutschland Podcast rein. Da gibt es übrigens aktuell auch einige Sonderfolgen von der Einkleidung der olympischen Athleten. Also hüpft gerne mal rüber auf den anderen Kanal vom Team D, wenn ihr mit dieser Folge hier nachher durch seid. Einkleidung kommt bei dir noch. Wir zeichnen jetzt ja schon einen Tag, bevor du deine Klamotten bekommst, auf. Hast du schon so ein Auge drauf geworfen, was da dir möglicherweise besonders gut gefallen könnte? Vielleicht auch mit der Erfahrung von den letzten Paralympics?
Ganz grob tatsächlich nur. Also ich habe wirklich nicht viele Bilder gesehen. Von der neuen Einkleidung, die Pieces, die immer ganz cool sind, sind auf jeden Fall die Sachen, mit denen wir im Dorf rumlaufen. Das ist so aus meiner Erfahrung, da sind die besten Schmuckstücke versteckt. Aber ich bin sehr gespannt, so eine Einkleidung ist natürlich immer was Geiles. Da einfach diese ganzen Klamotten zu bekommen, Fett mit Germany drauf und es macht auf jeden Fall mal Spaß. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze morgen aussehen wird.
Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf ein Bild von dir mit Anglerhut. Den gibt es, glaube ich, in so einem Orangeton. Also der ist, glaube ich, ein Accessoire. Wahrscheinlich ein paar Bildchen mit geschossen werden, weil der nicht so typisch ist und den vielleicht andere Nationen nicht haben.
Schau mal, was ich daraus machen kann.
Ja, genau. Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben zum Abschluss des Podcasts noch drei Sätze für dich, wo wir den ersten Teil sagen und du quasi den zweiten vervollständigst. Und Dorian startet mal mit dem ersten.
Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
Dann denke ich an geiles Stadion mit Bombenstimmung.
Sehr gut. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
Die Wertschätzung, die der Parasport bekommt.
Wo würdest du da als erstes ansetzen? In welchem Bereich?
Tatsächlich würde ich ansetzen, ist vielleicht nicht der erste Bereich, aber auf jeden Fall im Verständnis einfach. Ganz simpel im Verständnis für den Sport, dass es diesen Sport gibt, wie der Sport ausgeführt wird, was es vielleicht auch bedeutet, diesen Sport zu treiben. Mhm.
Kommen wir zum dritten abschließenden Satz. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist? Kochen hast du schon erwähnt, das ist mittlerweile nicht mehr geheim.
Mein geheimes Talent.
Vielleicht ja was, was du sogar im paralympischen Dorf dann zeigst oder so? Oder was du, was im letzten Dorf vielleicht in den letzten Spielen erst aufkam?
Muss überlegen. So spontan fällt mir nur ein, im Wettkampf mental ready zu sein.
Aber wenn du das jetzt verrätst, dann haben ja deine Konkurrenten da schon, dann können die darauf aufbauen.
Ja, ist kein Problem. Die müssen ja für sich selbst ready sein. Die können ja nichts ändern, dass ich ready bin.
Aber mental ready sein, war das für dich auch abseits des Sports nie ein Problem? Also jetzt mal ganz basic gefragt, irgendwie Prüfungsangst in der Schule hattest du dann auch nicht, weil du wusstest, was du drauf hast und hast einfach abgeliefert am Tag X.
Ich sag mal so, in gewisser Weise war es schon irgendwo in mir verankert. Aber definitiv ist das auch eine Sache, die ich mir antrainieren musste, auf jeden Fall.
Lassen wir das denn durchgehen, Dorian?
Ich glaube schon, das also.
Ja, ne? Ja, na gut, okay. Vielen, vielen Dank, Leon Schäfer, mehrfacher Weitsprung-Weltmeister und auch 100-Meter-Weltmeister, einer der ganz großen Medaillenhoffnungen für die Paralympics in Paris 2024. Und ja, danke dir für das Gespräch und dass du am Start warst.
Sehr, sehr gerne. Und ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Ja.
Ja, und wir können natürlich nicht ohne, wir weisen euch gerne nochmal auf unsere älteren Folgen hin. Hört zum Beispiel in die Folge mit Mascha Mosel und Jens Sauerbier. Rollstuhl-Rugby, richtig geiler Sport. Sehr, sehr robust geht's dazu. Fette Hits. Und da gibt es auch Schlaftipps. Vielleicht auch was für dich. Vielleicht, wenn es mal etwas unruhiger wird im Paralympischen Dorf. hört einfach rein beim Team Deutschland Paralympics Podcast.
Und wir zwei, das war gerade Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, wir machen jetzt die Mikros aus und bereiten uns dann mal so langsam auf die allerletzte Folge vor den Paralympics vor. Also bis dahin und adieu.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.